Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Zahnmedizin up to date. Heute mit dem Beitrag Normvarianten und Veränderungen der Zungenoberseite von A. Philippi, I. Hitz Lindenmüller, B. Tomjenowitsch. Einleitung.
Die Zunge des Menschen ist ein länglicher, von Schleimhaut überzogener Muskelkörper, der zahlreiche Blutgefäße enthält, im Ruhezustand auf dem Boden der Mundhöhle liegt und diese in Okklusion fast ganz ausfüllt. Die Zungenspitze kann fast jeden Punkt der Mundschleimhaut erreichen. Die Zunge hat zahlreiche essentielle Aufgaben. Eine eingeschränkte oder fehlende Zungenfunktion kompromittiert die Sprachbildung, den intraoralen Tastsinn, die Verteilung und das Zerdrücken des Speisebreis, das Schlucken, die Temperaturempfindung sowie das Schmecken. Auf der Zungenoberfläche befinden sich zahlreiche Papillen, die in mechanische und Geschmackspapillen unterschieden werden. Die wichtigsten mechanischen Papillen des Menschen sind die fadenförmigen Papillae filiformes, die der Zunge ihre samtartige Oberfläche verleihen. Die drei Arten von Geschmackspapillen, die Geschmacksknospen tragen können, sind die pilzförmigen Papillae fungiformes, die wallartigen Papillae vallatae und die blattartigen Papillae foliatae. Diese vergrößern die Zungenoberfläche erheblich. Offenbar kann jede Geschmacksknospe alle Geschmacksrichtungen wahrnehmen. Allerdings sind die Maxima der Geschmackswahrnehmung auf bestimmte Regionen konzentriert, die sich überlappen können. Die unterscheidbaren Geschmackswahrnehmungen sind süß, sauer, salzig, bitter, fleischig, fett und Wasser. Die Zunge ist das größte Organ in der Mundhöhle des Menschen und somit auch das größte Reservoir für orale Mikroorganismen. Die Bakterien sind auf der Zungenoberfläche in einen komplexen Biofilm eingebettet, der sie vor mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen schützt. Insbesondere die tiefen und adhärenten Schichten dieses Biofilms sind ein hervorragender Lebensraum für gramnegative anaerobe Mikroorganismen. Die Versorgung mit Nährstoffen erfolgt auch exogen über Bestandteile der Nahrung, des Speichels oder den postnasalen Sekretabfluss. Die Hauptnahrungsquelle der Mikroorganismen sind jedoch Aminosäuren aus den abgeschilferten Epithelresten des verhornten Plattenepithels unter dem Biofilm, die nach jedem Zellteilungszyklus in der Basalmembran neu zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass der Biofilm von außen durch Reduktion oder Veränderung der Ernährung nur unzureichend beeinflusst werden kann. Auch chemische Substanzen in Mundspüllösungen, Lutschpastillen oder Kaugummis dringen nicht in genügendem Ausmaß in den Biofilm ein. Die einzige suffiziente Maßnahme ist, analog zur Biofilmentfernung auf den Zähnen, die mechanische Zungenreinigung, die grundsätzlich nicht mit Schabern, sondern ausschließlich mit Zungenbürsten oder flachen Kinderzahnbürsten erfolgen sollte. Sie schützen nicht nur das empfindliche Epithel, sondern sind außerdem in der Lage, antimikrobielle Wirkstoffe in Form von Zungenpasten zu applizieren. Sie unterscheiden sich grundsätzlich von Zahnpasten. Heute sind im deutschsprachigen Raum mehr als 20 Präparate kommerziell erhältlich. Jeder Zahnarzt behandelt täglich die Folgen von Infektionen in der Mundhöhle, wie zum Beispiel Karies oder Parodontitis marginalis. Die meisten der verursachenden Bakterien sitzen nicht etwa in den parodontalen Taschen oder in der kariösen Läsion, sondern auf der Zungenoberfläche. Von daher überrascht es, dass sich die Schulzahnmedizin bisher nie ernsthaft und konsequent mit dem größten Camp für Mikroorganismen in der Mundhöhle beschäftigt hat. Kariesprophylaxe, parodontale und periimplantäre Therapien werden in Zukunft immer mehr auch auf der Zunge stattfinden. Insbesondere bei Risikopatienten und bei Therapieresistenzen, Rezidiven oder Misserfolgen. Der Biofilm auf der Zunge ist auch die Hauptursache für Mundgeruch. Die Stoffwechselendprodukte der gramnegativen Anaerobia gelangen via Konversion und Volatilisation durch den Biofilm hindurch in die Atemluft und werden auf diese Weise als Mundgeruch wahrgenommen. Eine professionelle Diagnostik in diesem Bereich benötigt eine sowohl quantitative als auch qualitative Analyse des Biofilms bzw. Zungenbelags. Im Rahmen der quantitativen Analyse wird ein Zungenbelagindex erhoben, mehrere Varianten sind wissenschaftlich publiziert worden. Bei der qualitativen Erhebung wird die Hauptfarbe des Zungenbelags festgehalten, die mit der Intensität des Mundgeruchs assoziiert ist. Eine mikrobiologische Analyse des Biofilms ist nicht auf suffiziente Weise möglich. Der Transport durch die Mundhöhle schädigt die anaeroben Keime und hätte auch keinen relevanten Einfluss auf das heutige therapeutische Vorgehen. Die Zunge des Menschen zeigt analog zur Haut typische Alterserscheinungen. Während die Zunge von gesunden Babys, Kindern und den meisten Jugendlichen glatt ist und keine deutlichen Strukturunterschiede zeigt, entwickeln sich im Laufe des Lebens Risse und Falten sowie Veränderungen der epithelialen Oberfläche. Die Schleimhaut verliert mit zunehmendem Lebensalter ihre Makrostruktur. Das Epithel atrophiert, die Zungenpapillen und die Geschmacksknospen werden weniger und an der anterioren Unterseite der Zunge sind zuweilen Varizen der Zungenvenen zu beobachten. Der vorliegende Beitrag kann und soll nur ein diagonaler Streifzug durch die vielfältigen Veränderungen der Zungenoberfläche sein. Nachfolgend werden einige typische Normvarianten und pathologische Veränderungen beschrieben. Sehr viele müssen aber aus Platzgründen weggelassen werden, zu groß ist die Vielfalt. Es wird auch nicht auf den Zungenrand und die Zungenunterseite eingegangen, wo es noch ein ganz anderes Spektrum von Normvarianten und Pathologien gibt, die hier keinen Platz finden.
Normvarianten: Lingua plicata oder Faltenzunge.
Die Faltenzunge wird zu den Normvarianten gezählt. Die Variation des Schleimhautreliefs ist auf dem Zungenrücken und teilweise auch am Zungenrand zu sehen. Eine tiefe Furche verläuft in der Regel median, zusätzlich können weitere Falten symmetrisch oder asymmetrisch nach lateral zum Zungenrand verlaufen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Prävalenz der Faltenzunge zu, außerdem werden die Furchen in der Regel tiefer. Meist sind Faltenzungen asymptomatisch. Allerdings können bei Diabetikern oder Asthmatikern Beschwerden auftreten, weil diese Patientengruppe anfällig für Pilzinfektionen ist. Die Falten können von Pilzspezies besiedelt sein, was zu Zungenbrennen führen kann. Dieselben Symptome können jedoch auch durch eine bakterielle Besiedelung in der Tiefe der Falten verursacht werden. Eine Faltenzunge kann aber auch einen Hinweis auf ein Melkerson-Rosenthal-Syndrom darstellen. Menschen mit Down-Syndrom oder Cowden-Syndrom, Akromegalie, Sjögren-Syndrom oder Psoriasis weisen ebenfalls vermehrt eine Faltenzunge auf. Da die Faltenzunge üblicherweise keine Beschwerden macht, muss sie nicht therapiert werden. Den Patienten mit tiefen Furchen, die unter Beschwerden oder Mundgeruch leiden, wird eine Zungenhygiene mit einer weichen Bürste empfohlen. Zudem sollten dann saure, würzige oder scharfe Nahrungsmittel und Mundspüllösungen eher gemieden werden.
Exfoliatio areata linguae oder Landkartenzunge.
Die Landkartenzunge ist oft mit der Faltenzunge vergesellschaftet und kann ähnliche Symptome aufweisen. Die Ätiologie ist ebenfalls ungeklärt. Vermutet werden genetische Komponenten, Stress, gewisse Nahrungsmittel oder Psoriasis. Neueste Studien konnten einen Zusammenhang mit dem Vorhandensein einer Allergie zeigen. Der Zungenrücken weist eine Atrophie der filiformen Papillen auf. Unregelmäßige, rote Bezirke sind von einem leicht erhabenen, weißen Randsaum umgeben. Diese Bezirke sind unregelmäßig begrenzt, können konfluieren und zu einem landkartenähnlichen Muster führen. Die Landkartenzunge betrifft bevorzugt den Zungenrücken, kann aber auch an der Zungenspitze oder am Zungenrand, seltener an der Zungenunterseite vorkommen. Gelegentlich kann die Veränderung die gesamte Mundschleimhaut betreffen. Aufgrund der papillenlosen Regionen kann es nach dem Genuss von sauren, scharfen oder salzigen Nahrungsmitteln zu Zungenbrennen kommen. Da die Kausalität noch nicht vollständig geklärt ist, wird symptomatisch therapiert. Die Therapie besteht, wie bei der Faltenzunge, in der Vermeidung solcher Nahrungsmittel und der Verwendung einer Tensid-, Menthol- und pfefferminzfreien Zahnpasta. Die Papillae filiformis bilden sich nach einer gewissen Zeit wieder neu, sodass sich das klinische Erscheinungsbild ständig ändert und damit auch die Beschwerden wieder verschwinden können. Es ist wichtig, die Patienten darüber aufzuklären, dass es sich um eine harmlose Veränderung handelt.
Mechanische Veränderungen:
Die Zunge ist durch den Kauakt, den Schluckvorgang und das Sprechen ständig in Bewegung. Dies kann zu mechanischen Irritationen an der Zunge führen, die klinisch als Veränderungen wahrgenommen werden. Eine ständige mechanische Reizung kann beispielsweise durch Kronen verursacht werden. Die oral gelegenen Kronenkonturen sind oft scharfkantig und können zu einer Mossicatio linguae führen. Diese Veränderungen befinden sich meist am Zungenrand, können sich aber durch Reiben und Pressen der Oberkieferzähne auch auf dem seitlichen Zungenrücken manifestieren. Solche Parafunktionen treten oft in Stresssituationen auf, aber auch bei psychiatrischen oder neurologischen Erkrankungen. Oft findet man ähnliche Befunde auch an den Innenwangen. Als Therapie genügt es, den Patienten den Zusammenhang zwischen Befund und Ursache darzustellen. Zum Schutz der Zunge vor scharfen Zahnkanten kann auch eine Schutzschiene angefertigt werden, die die Patienten nachts und bei Bedarf auch tagsüber tragen können.
Merke: Solche mechanisch verursachten Veränderungen müssen klinisch und anamnestisch von einer Haarleukoplakie abgegrenzt werden. Diese tritt oft im Zusammenhang mit einer Immunsuppression auf und ist durch das Epstein-Barr-Virus verursacht.
Eine Bissverletzung kann an der Zungenoberfläche zu einem Ulkus führen. Ein solcher Befund muss bis zum vollständigen Abheilen beobachtet werden. Bei Persistenz ist, nach Beseitigung möglicher Ursachen wie scharfe Zahnkanten, frakturierte Zähne oder störende Prothesenränder, eine Biopsie zwingend notwendig, um ein Malignom auszuschließen. Bei geringfügigeren Verletzungen kann es statt eines Ulkus mit Gewebeverlust auch zu einer überschießenden Gewebereaktion kommen, einem sogenannten pyogenen Granulom. Histologisch handelt es sich dabei um eine entzündlich reaktive, tumorähnliche Veränderung. Sie ist bei Frauen häufiger als bei Männern, weshalb zusätzlich zu einem traumatischen Geschehen auch Hormone eine Rolle spielen dürften. Das pyogene Granulom entwickelt sich in der Regel langsam und wird selten größer als 2,5 cm. Therapiert werden pyogene Granulome durch Exzision im Gesunden. Aufgrund der starken Durchblutung der Zunge empfiehlt sich die Entfernung mittels CO2-Laser.
Thermische Veränderungen.
Am Ort der größten Hitzeentwicklung kommt es zum Schutz vor thermischen Einflüssen, zu hyperkeratotischen Veränderungen. Typischerweise finden sich diese bei Pfeifenrauchern am Gaumen und seltener auf dem Zungenrücken, da das Mundstück der Pfeife oft während des ganzen Tages an derselben Stelle des Zungenrückens bzw. Gaumens in situ gehalten wird. Bei Zigarettenrauchern sind die weißen, nicht abstreifbaren Hyperkeratosen eher am Mundboden und im retromolaren Schleimhautbereich zu sehen.
Pathologien.
An der Schleimhaut der Mundhöhle lassen sich zahlreiche innere Erkrankungen und Mangelzustände erkennen. So ist es nicht erstaunlich, dass der Zunge als dem größten Organ der Mundhöhle eine bedeutende Stellung bei der Diagnostik der Mundschleimhautveränderungen zukommt. Der folgende Teil beschränkt sich auf eine Auswahl mykotischer, viraler und bakterieller Erkrankungen sowie Autoimmunerkrankungen, Dermatosen, Präkanzerosen und Mangelzustände, die sich besonders auf dem Zungenrücken zeigen. Erkrankungen, die zu einer Vergrößerung der Zunge führen, werden ebenfalls beschrieben.
Pilzerkrankungen.
Der Zungenrücken ist physiologischerweise von Pilzen besiedelt. Der Hefepilz Candida albicans und andere Pilzspezies kommen beim gesunden Menschen natürlicherweise in der Mundflora vor. Ist die körpereigene Abwehr durch Krankheit oder Mangelernährung geschwächt, nimmt die Pilzpopulation Überhand und kann zu einer lokalen oder systemischen Infektion, einer sogenannten Candidiasis, führen. Auch nach länger dauernder Antibiotikatherapie oder bei regelmäßiger Anwendung eines kortikoidhaltigen Asthmasprays kann das intraorale Gleichgewicht gestört werden und die Pilzpopulation zunehmen. Nach einer Radio- oder Chemotherapie, medikamentöser Immunsuppression nach Organtransplantation oder bei schweren Erkrankungen wie HIV oder Krebs heften sich die Pilze gern an raue Oberflächen wie den Zungenrücken an. Patienten mit einer trockenen Mundschleimhaut, zum Beispiel Raucher oder Diabetiker, neigen ebenfalls zu einer Pilzinfektion. Auch mangelhafte Mundhygiene führt zu vermehrtem Pilzbefall. Klinisch findet sich ein variantenreiches Bild. Typischerweise zeigen sich auf dem Zungenrücken weiße, abwischbare Belege. Es können aber auch Erytheme auf der Zunge auftreten, die glatt und schmerzhaft sind. Zur Bestätigung einer Pilzinfektion sollte ein mikrobiologischer Abstrich durchgeführt werden. Therapiert wird eine Pilzinfektion mit lokalen oder bei ausgeprägtem Befall systemischen Antimykotika. Zudem sollte bei wiederkehrenden Pilzinfektionen ein möglicher Mangel an Eisen, Vitaminen oder Spurenelementen, eine HIV-Infektion oder ein nicht entdeckter oder schlecht eingestellter Diabetes durch den Hausarzt ausgeschlossen werden. Es empfiehlt sich, die Mund- und gegebenenfalls Prothesenhygiene zu verbessern. Eine chronische Zungenkandidiasis kann sich als Glossitis rhombica mediana zeigen. Dieser rhomboide bis ovale, hypertrophe, manchmal papillenlose Bereich im hinteren Zungendrittel vor dem terminalen Sulcus ist ein Locus minoris resistentiae, da die Blutzufuhr in dieser Region vermindert und dadurch die Infektanfälligkeit vergrößert ist. Bei Rauchern kommt die Glossitis rhombica mediana gehäuft vor. Durch den ständigen Kontakt des Zungenrückens mit dem Gaumen durch Sprechen, Schlucken oder Kauen kann sich an der Gaumenschleimhaut ein palatinales Erythem entwickeln, das der Form des betroffenen Zungenareals ähnlich ist. Diagnostik und Therapie entsprechen der einer Pilzinfektion auf dem Zungenrücken.
Virale Erkrankungen.
Die Schleimhäute und somit auch die Zunge bilden eine wichtige Eintrittspforte für verschiedene Erreger. Viren können einerseits in Plattenepithelien eindringen und den Untergang von Epithelzellen verursachen. Klinisch imponieren Bläschen, die platzen und anschließend zu Ulzera führen. Andererseits können Viren auch tumorartiges Wachstum hervorrufen, wie dies bei der durch humane Papillomaviren, kurz HPV, verursachten Hautwarze der Fall ist. Zu den häufigsten viral bedingten bläschenförmigen Schleimhautveränderungen, die sich auch an der Zungenoberfläche manifestieren können, gehören die Gingivostomatitis herpetica, die Windpocken, der Herpes zoster sowie die Hand-Fuß-Mund-Krankheit, wobei die ersten drei Erkrankungen alle durch die humanen Herpesviren, kurz HHV, verursacht werden.
Gingivostomatitis herpetica und Herpes simplex.
Das humane Herpesvirus 1 verursacht über 90% der HHV-bedingten Mundschleimhauterkrankungen. Meist erfolgt die Erstinfektion im Kindesalter und tritt klinisch nicht in Erscheinung. Gelegentlich aber kommt es nach einer Latenz von 3 bis 10 Tagen zu einer Erkrankung mit Temperaturanstieg, Halsschmerzen, regionaler Lymphadenopathie und akuter Gingivostomatitis herpetica. An den Lippen und in der gesamten Mundhöhle entstehen zahlreiche Bläschen, die in ausgedehnte Erosionen und Ulzerationen übergehen und sehr schmerzhaft sind. Ist die Schleimhaut des Zungenrückens betroffen, können multiple rundliche Erosionen beobachtet werden. Die Therapie besteht in der Behandlung der Symptome mit Analgetika und desinfizierenden bzw. anästhesierenden Mundspüllösungen. Nach der Erstinfektion gelangt das Virus in die regionalen Nervenganglien. Bei einer Reaktivierung durch diverse Reize wie psychische Belastung, Fieber, hormonelle Veränderungen, Immunsuppression, UV-Licht kann sich das Rezidiv grundsätzlich im gesamten Versorgungsgebiet des Nervus trigeminus manifestieren, wobei am häufigsten der Lippensaum betroffen ist. Die Therapie erfolgt zu einem frühen Zeitpunkt mit Virostatika. Differentialdiagnostisch vom herpetiformen Typ abzugrenzen sind orale Aften, die im Gegensatz zum Herpes simplex an der nicht keratinisierten Mundschleimhaut lokalisiert und somit auch nicht am Zungenrücken vorzufinden sind.
Windpocken und Herpes zoster.
Das humane Herpesvirus 3 löst zwei unterschiedliche Krankheitsbilder aus: die Windpocken bei der Erstinfektion und den Herpes zoster bei Reaktivierung des Virus. Die Windpocken betreffen meist Kinder unter 10 Jahren. Extraoral kommt es zu einem generalisierten Exanthem, welches im Gesicht beginnt und sich dann rasch auf den Stamm ausbreitet. An der Mundschleimhaut treten bevorzugt an bukaler Mucosa, Gaumen, Pharynx und Zunge, seltener auch an Gingiva und Lippenrotgrenze gelbliche Vesikel auf, die schnell platzen und von einem roten Halo umgeben sind. Windpocken sind bei gesunden Kindern selbstlimitierend und nicht therapiebedürftig. Das Virus selbst persistiert allerdings in den sensorischen Ganglien und führt, wie oben erwähnt, bei einer Reaktivierung zum zweiten Krankheitsbild. Der Herpes zoster, auch als Gürtelrose bekannt, tritt bevorzugt im höheren Lebensalter und bei reduzierter Immunabwehr auf. Den Hautveränderungen gehen segmentale neuralgiforme Schmerzen voraus. Auf der äußeren Haut folgen innerhalb der Grenzen eines Dermatoms bläschenförmige Exantheme auf rotem Grund. Bei Befall des zweiten und dritten Trigeminusastes kann auch die Mundschleimhaut betroffen sein. Die enoralen Bläschen platzen schnell und konfluieren. Es kommt zu schmerzhaften Erosionen. Die häufigsten Lokalisationen sind die Schleimhaut der Lippen, der Zunge, des harten und weichen Gaumens und der Wange, wobei sich die enoralen Läsionen im Gegensatz zu den drei erstgenannten Infektionen nur streng unilateral manifestieren. Der Herpes zoster wird üblicherweise systemisch mit einem Virostatikum behandelt. Für enorale Läsionen soll die Therapie mit Analgetika und anästhesierenden Mundspüllösungen möglichst früh begonnen werden, um eine postherpetische Neuralgie zu vermeiden.
Hand-Fuß-Mund-Erkrankung.
Die Hand-Fuß-Mund-Erkrankung wird durch das Coxsackievirus der Gruppe A16 oder durch das Enterovirus 71 hervorgerufen. Die Erkrankung tritt vor allem bei Kindern im Vorschulalter auf. Unter flüchtigen Allgemeinsymptomen entwickeln sich in der Mundhöhle rasch erodierende Bläschen, vorwiegend pharyngeal und am Gaumen, aber auch an Zunge, Gingiva und bukaler Mucosa. Die Erosionen sind sehr schmerzhaft. Gleichzeitig mit den Veränderungen an der Mundschleimhaut oder später kommt es an Händen und Füßen zu schmerzlosen Bläschen auf gerötetem Grund. Die Therapie ist symptomatisch.
Hautveränderungen durch humane Papillomaviren.
An der Mundschleimhaut führen humane Papillomaviren, kurz HPV, zu Plattenepithelpapillomen, Condylomata acuminata, Verruce vulgaris oder der fokalen epithelialen Hyperplasie, wobei die ersten drei genannten Veränderungen häufig an der Zunge lokalisiert sind. Weiter wird angenommen, dass einige HPV-Typen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Plattenepithelkarzinomen an der Mundschleimhaut spielen. Das Condyloma acuminatum wird urogenital oder digital sexuell übertragen und zeigt sich zu Beginn als warzenartiges Knötchen, das mit anderen Knötchen blumenkohlartig konfluiert und gestielt dem Gewebe aufsitzt. Die Läsion ist mit HPV Typ 6 und 11 assoziiert und vermehrt bei HIV-positiven oder immunkompromittierten Patienten zu sehen. Die Warze wird meistens durch HPV Typ 2 und 4 verursacht. Orale Warzen werden meist bei Kindern beobachtet, die Warzen an ihren Fingern aufweisen und auf diese Weise das Virus auf die Mundschleimhaut übertragen. Warzen weisen in der Regel eine weißliche papillomatöse Oberfläche auf. Klinisch lassen sich die Warze und das Plattenepithelpapillom nicht voneinander unterscheiden. Die Therapie besteht in der chirurgischen Exzision durch Skalpell oder CO2-Laser, wobei das Condyloma acuminatum zu Rezidiven neigt.
Bakterielle Erkrankungen.
Es gibt bakterielle Krankheiten, deren charakteristische Manifestationen sich an der Zungenoberseite zeigen. Dazu gehören die Kinderkrankheit Scharlach und die Geschlechtskrankheit Syphilis.
Scharlach.
Scharlach ist eine durch Streptokokken der Gruppe A bedingte Infektionskrankheit. Nach einer Inkubationszeit von 2 bis 4 Tagen kommt es zu einem allgemeinen Krankheitsgefühl. Das Gesicht, speziell die Schläfen und Wangen, sind gerötet. Perioral findet sich im Gegensatz dazu eine auffällige Blässe. Die Mundschleimhaut ist gerötet und geschwollen. Charakteristisch für Scharlach ist die Klinik der Zungenoberseite. Zu Beginn der Krankheit ist die Zunge stark belegt und grau. Bald darauf wird die Zunge feuerrot mit vergrößerten Papillae fungiformes, was oft als Himbeerzunge bezeichnet wird. Zwischen dem 4. und 5. Tag nach Krankheitsausbruch kommt es zur kompletten Desquamation der Zungenoberfläche, wobei multiple papilläre Erhebungen auftreten. Man spricht von einer Erdbeerzunge. Scharlach spricht gut auf eine Behandlung mit Penicillin an.
Syphilis.
Die Syphilis wird ausgelöst durch die Spirochete Treponema pallidum und verursacht eine Vielzahl oraler Manifestationen. Die Infektion erfolgt über sexuellen Kontakt oder transplazentar. Nach einer Inkubationszeit von durchschnittlich 3 Wochen entwickelt sich an der Eintrittspforte der Primäraffekt, der hochinfektiös ist. Der Primäraffekt variiert im Durchmesser. Er ist meist schmerzlos, dunkelrot, leicht erhaben, ulzeriert und induriert und wird oft von einer unilateralen Schwellung regionaler Lymphknoten begleitet. Abhängig von der Eintrittspforte des Bakteriums ist am häufigsten das Lippenrot der Unterlippe betroffen, gefolgt von Zunge und Gingiva. Der Primäraffekt heilt spontan ab. Nach einem Zeitraum von 6 Wochen bis zu 2 Jahren kommt es zur sekundären Syphilis, welche meist mit allgemeinem Unwohlsein beginnt. Die Sekundärerscheinungen treten oft zuerst im Mund auf. Es imponieren gerötete Flecken, die später erhaben und oberflächlich erodiert erscheinen. Rasch kommt es zu grau-weißlichen Fibrinbelägen. Die hochkontagiösen Läsionen finden sich an der Zunge, der Wangen- und Unterlippenschleimhaut sowie an der Gingiva. Die tertiäre Syphilis manifestiert sich 2 bis 10 Jahre nach der Infektion. Durch Gummen, also entzündliche Granulome, kann es zu destruktiven Veränderungen an Zunge, Gaumen und Tonsillen kommen. Eine granulomatöse Entzündung der Zunge führt zum Bild der Glossitis interstitialis mit Papillenatrophie sowie Schrumpfung und Sklerosierung der Zunge. Die Therapie der Wahl ist Penicillin.
Anämien.
Als Anämie wird jede von der Norm abweichende Verminderung der Erythrozytenzahl oder der Hämoglobinkonzentration bezeichnet. Eine Anämie führt zu einem charakteristischen klinischen Bild der Zunge. Die Zungenoberfläche ist atrophisch und glatt. Papillen fehlen meist vollständig oder sind nur in kleinen Arealen vorhanden. Wichtig für die Klinik ist die weit verbreitete Eisenmangelanämie und die im höheren Alter relativ häufige perniziöse Anämie, die dank des typischen klinischen Erscheinungsbildes erkannt werden kann.
Die atrophische Zunge. Die atrophische Zunge ist Zeichen für diverse Erkrankungen und kommt bei 1,3 bis 9% der Bevölkerung vor. Vermehrt findet man die atrophische Zunge bei Krebspatienten mit Xerostomie im Endstadium und bei Diabetikern. Die atrophische Zunge hat vielfältige Ursachen. Mangel an Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B9 und Eisen, Proteinkalorienunterernährung, Xerostomie, Candidiasis oder Kolonisation mit Helicobacter pylori können zu diesem klinischen Erscheinungsbild führen. Eisenmangel.
Erhält der Organismus zu wenig Eisen, so kann nicht genügend Hämoglobin hergestellt werden. Es kommt zur sogenannten Hypochromenanämie. Die Erythrozyten enthalten zu wenig Hämoglobin. Die Eisenmangelanämie ist beispielsweise durch chronischen Blutverlust, ungenügende Eisenzufuhr mit der Nahrung oder mangelnde Eisenabsorption, zum Beispiel durch Magen-Darm-Erkrankungen, verursacht. Neben den typischen allgemeinen Anämiesymptomen wie Müdigkeit und Blässe treten bei schweren Verlaufsformen Mundwinkelragaden oder eine sehr schmerzhafte Glossitis auf. Atrophische Veränderungen auf dem Zungenrücken beginnen zunächst auf der Zungenspitze und den Zungenrändern mit entsprechendem Verlust der Papille filiformis. In sehr ausgeprägten Fällen erscheint der Zungenrücken glatt und wie glasiert. Die Zunge ist blass oder feuerrot und kann stark schmerzen. Nur wenige der zahlreichen Frauen, die an Eisenmangelanämie leiden, entwickeln das Plummer-Vinson-Syndrom, kurz PVS. Offenbar sind außer der Eisenmangelanämie noch andere Faktoren für dieses Syndrom verantwortlich. Beim PVS sind die Zunge und die Schleimhaut des gesamten Magen-Darm-Traktes betroffen. Das PVS ist eine Prekanzerose und bedarf einer interdisziplinären Betreuung und regelmäßiger Nachkontrollen.
Vitamin B12-Mangel oder perniziöse Anämie.
Bei einem Vitamin B12-Mangel kommt es zu Störungen in der Erythropoese und damit zur sogenannten hyperchromen Anämie. Mögliche Ursache für einen Vitamin B12-Mangel können chronische Magen- oder Darmentzündungen oder ein intensiver Gebrauch von magensäurehemmenden Medikamenten sein, die die Resorption von Vitamin B12 stören. Weitere Ursachen sind ein verminderter Vitamin B12-Gehalt der Nahrung, beispielsweise bei unausgewogener veganer Kost oder Alkoholismus. Den Blutbildveränderungen können ein Zungenbrennen und die typischerweise auftretenden Parästhesien lange Zeit vorausgehen. Die Zunge ist atrophisch und bleigrau mit feuerroten Arealen. Im Unterschied zu den Befunden bei Eisenmangelanämie zeigt die Zunge bei der perniziösen Anämie Lobulierungen. Die oben beschriebene Klinik der Zunge wird jedoch nur noch selten beobachtet, da heutzutage offensichtlich bei ersten Anzeichen von Mangelerscheinungen breitflächig substituiert wird.
Merke. Berichtet der Patient über eine schmerzhafte Zunge oder über Zungenbrennen und oder werden klinisch atrophisch entzündliche Veränderungen an der Zunge beobachtet, so sollte der Zahnarzt an die Möglichkeit einer Anämie denken und gegebenenfalls weiterführende Untersuchungen beim Hausarzt veranlassen. Präkanzeröse Bedingungen und Präkanzerosen. Lichenplanus.
Verschiedene Dermatosen beschränken sich nicht nur auf die äußere Haut, sondern breiten sich auch auf die Schleimhäute aus. Die Autoren beschränken sich auf den oralen Lichenplanus, weil er als relativ häufige Erkrankung der Mundhöhle gilt und eine wichtige Rolle in der Differentialdiagnostik zur Leukoplakie einnimmt. Zudem stellt er eine präkanzeröse Bedingung dar und muss daher engmaschig kontrolliert werden.
Kutaner Lichenplanus. Der kutane Lichenplanus ist gekennzeichnet durch kleine Papillen von rotbrauner Farbe. Als Prädilektionsstellen gelten die Beugerseiten der Extremitäten. Im Gegensatz zum oralen Lichenplanus der Mundschleimhaut besteht an der Haut ein Juckreiz.
Der Lichenplanus ist eine chronische entzündliche Mukodermatose mit noch nicht vollständig geklärter Ätiologie. Gegenwärtige Studien deuten jedoch darauf hin, dass es sich um eine T-Zell-vermittelte Autoimmunerkrankung handelt. In einigen Studien wurde ein Zusammenhang zwischen einer Hepatitis C-Infektion und dem Lichenplanus festgestellt. Die Prävalenzrate für den oralen Lichenplanus, kurz OLP, liegt je nach Studie zwischen 0,5% und 2,6%, abhängig von der untersuchten Population. Frauen sind vom OLP häufiger betroffen als Männer, wobei das Alter der Betroffenen meist über 30 Jahre liegt. Beim Lichenplanus besteht in über 50% der Fälle eine Beteiligung der Mundschleimhaut. In etwa einem Viertel ist sie isoliert betroffen. Die bedeutendste Prädilektionsstelle für den OLP ist die Wangenschleimhaut, gefolgt von der Gingiva, der Zunge, dem Gaumen und der Unterlippe. Typischerweise erscheinen die Läsionen bilateral und symmetrisch. Die orale Manifestation zeigt sich in 6 Erscheinungsformen. Es wird unterschieden zwischen dem papulären, dem retikulären, dem plaqueförmigen, dem atrophen, dem erosiven ulcerativen und dem bullösen Typ. Der retikuläre Typ ist die häufigste Erscheinungsform des oralen Lichenplanus. Für die klinische Diagnose des oralen Lichenplanus sind die Wickhamschen Streifen wegweisend, die jedoch seltener an der Zunge anzutreffen sind. Der plaqueförmige OLP, der klinisch als flächenhafte Plaques imponiert und deswegen von einer Leukoplakie nur schwer abzugrenzen ist, manifestiert sich vorzugsweise am Zungenrücken. Beim atrophen OLP kommt es durch den Verlust der Papille filiformis zu glatten, empfindlichen Arealen auf der Zungenoberfläche. Auch der erosiv-ulcerative OLP ist am Zungenrücken zu beobachten. Man erkennt stark gerötete und teilweise von Fibrin bedeckte Schleimhautareale. Die WHO bezeichnet den Lichenplanus als präkanzeröse Bedingung. Er geht also mit einem erhöhten Krebsrisiko einher. Wie hoch das Entartungsrisiko ist und welche Mechanismen der malignen Transformation zugrunde liegen, wird jedoch kontrovers diskutiert. Je nach Studie beträgt die maligne Transformationsrate zwischen 0 und 12,5%. Einigkeit besteht darin, dass die Befunde in regelmäßigen 3- bis 6-monatigen Abständen kontrolliert werden sollten. Auch scheint die Zunge eine Prädilektionsstelle für die maligne Entartung zu sein. Heutzutage werden lediglich die symptomatischen Formen therapiert. Bei Patienten mit einem asymptomatischen OLP sollen dennoch irritative Faktoren wie scharfe Kanten an festsitzenden und abnehmbaren Restaurationen eliminiert werden. Wichtig ist, dass die Patienten über den chronischen Verlauf der Erkrankung und über die Gefahr einer malignen Veränderung aufgeklärt werden. Beim symptomatischen OLP ist der Grad der Beschwerden entscheidend für die Wahl der Therapie. Lokal kann mit Kortikosteroiden, Tacrolimus oder Retinoiden behandelt werden. In schweren Fällen kann eine systemische Therapie mit Kortikosteroiden indiziert sein.
Leukoplakie.
Die orale Leukoplakie ist eine vorwiegend weiße Veränderung der Mundschleimhaut, die weder klinisch noch histopathologisch als eine andere definierbare Schleimhautveränderung charakterisiert werden kann. Die Leukoplakie ist eine Präkanzerose.
Präkanzerose. Präkanzerosen, zum Beispiel Leukoplakie, sind Läsionen der Schleimhaut, in denen das Entstehen eines Karzinoms wahrscheinlicher ist als in entsprechendem normalgesundem Gewebe. Eine präkanzeröse Bedingung, wie zum Beispiel OLP hingegen, ist definiert als ein generalisierter Zustand, der mit einem erheblich erhöhten Risiko für Krebs an der Schleimhaut einhergeht. Die präkanzerösen Bedingungen als generalisierte Erkrankungen sind entsprechend nicht primär chirurgisch anzugehen.
Obwohl angenommen wird, dass Rauchen und Alkohol bei der Entstehung der oralen Leukoplakie eine Rolle spielen, ist dies in der Literatur nicht eindeutig belegt. Die Prävalenz der Leukoplakie beträgt je nach Herkunftsland der Studien zwischen 0,2 und 5%. In Deutschland wurde bei Männern eine Prävalenz von 2,3% ermittelt, bei Frauen waren es 0,9%. Leukoplakien finden sich am häufigsten im Bereich der Wangenschleimhaut und des Mundwinkels. Sie werden aber auch am Alveolarfortsatz, der Zunge, dem Vestibulum, dem Mundboden, der Lippenmucosa und dem Gaumen beobachtet. Leukoplakien lassen sich klinisch in homogene und inhomogene Formen unterteilen. Die häufigere homogene Form kann flach, gefaltet und bimssteinartig beschaffen sein. Die inhomogene Leukoplakie kann verrucös, nodulär oder als Erythroleukoplakie auftreten. Mischformen von homogener und inhomogener Leukoplakie sind möglich. Im Allgemeinen variiert die maligne Transformationsrate der Leukoplakie zwischen 0,9 und 17,5%. Speziell hervorzuheben ist die proliferative verrucöse Leukoplakie. Bei dieser Form der Leukoplakie entwickelt sich in 63,3 bis 100% der Fälle ein Plattenepithelkarzinom. Die Initialtherapie der Leukoplakie besteht in der Entfernung von möglichen etiologischen Faktoren, wie zum Beispiel scharfen Zahnkanten, Tabak, Alkohol oder Candida-Infektionen. Sollte sich nach dem Ausschalten der möglichen Ursachen die Leukoplakie nicht zurückbilden, ist das betroffene Gewebe vollständig zu entfernen und die Region engmaschig zu kontrollieren, insbesondere wenn Dysplasie nachgewiesen wurde.
Probebiopsie. Eine Probebiopsie ist im Falle einer ausgedehnten Läsion nicht immer repräsentativ. Aus diesem Grund ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Kliniker und Pathologe unabdingbar. In gewissen Fällen müssen weitere Biopsien entnommen werden.
Ergibt die histologische Untersuchung bereits eine höhergradige Dysplasie oder gar ein Karzinoma in situ, so muss die Läsion mit einem Sicherheitsabstand in toto exzidiert werden. Unabhängig davon, um welche Form der Leukoplakie es sich handelt und ob die Läsion in toto entfernt wurde, sind regelmäßige lebenslange Nachkontrollen unerlässlich.
Merke: Mundhöhlenkarzinome können sich aus jeder Form der Leukoplakie bzw. des OLP entwickeln. Inhomogene Leukoplakien haben ein hohes Entartungsrisiko, insbesondere die proliferative verrucöse Leukoplakie und die Erythroleukoplakie. Plattenepithelkarzinom.
Das Plattenepithelkarzinom ist ein maligner Schleimhauttumor und stellt das häufigste Malignom im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich dar, wobei beträchtliche geografische Unterschiede auch innerhalb Europas bestehen. Als Risikofaktoren für die Entstehung in der Mundhöhle sind Alkoholgenuss und Tabakrauch zu nennen. Nach Mittermeier sind mehr als die Hälfte aller Karzinome der Mundhöhle an der Zunge lokalisiert. In einer Studie von Bornstein und Mitarbeitern waren Zungenrand, Mundboden und Alveolarfortsatz am häufigsten von einem Plattenepithelkarzinom betroffen. Der Zungenkörper und somit auch die Zungenoberseite waren eher selten involviert. Die Zunge ist reich an oberflächlichen Lymphgefäßen, sodass eine kontralaterale Metastasierung wahrscheinlich ist. Das Karzinom kann sich auf dem Boden einer weißlichen oder rötlichen Veränderung der Mundhöhle entwickeln. Klinisch imponieren die Plattenepithelkarzinome meist als schmerzlose und bei Palpation derbe Mundschleimhautveränderung. Makroskopisch unterscheidet man zwei Formen. Die exophytisch wachsende Form ragt über das Niveau der Schleimhaut hinaus und manifestiert sich in papillären Massen, die sich oft flächenhaft ausbreiten. Die endophytisch wachsende Form imponiert klinisch als kraterförmiges Ulkus. Bei klinischem Verdacht auf ein Plattenepithelkarzinom muss der Patient unverzüglich zur weiteren Diagnostik und Therapie an eine Fachklinik überwiesen werden.
Merke: Die Zunge ist ein Organ mit reicher oberflächlicher Lymphgefäßversorgung und weichem Bindegewebe. Deshalb neigt sie besonders zu kontralateraler Metastasierung. Bei Krebsvorsorge und Diagnostik kommt der Zunge eine große Bedeutung zu. Autoimmunerkrankungen.
Bei einer großen Gruppe von Autoimmunerkrankungen ist die Mundschleimhaut mit betroffen. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Sjögren-Syndrom und Lupus erythematodes, die sich beide am Zungenrücken manifestieren können. Bisweilen sind die Veränderungen dort sogar wegweisend für die Diagnosefindung oder die Veranlassung der weiteren Abklärung.
Sjögren-Syndrom.
Das Sjögren-Syndrom ist eine häufige entzündlich-rheumatische Erkrankung, für die Frauen, insbesondere um die Menopause, eine starke Disposition aufweisen. Die geschätzte Prävalenz liegt bei etwa 0,5 bis 1% der europäischen weiblichen Bevölkerung. Die Pathogenese des Sjögren-Syndroms ist bislang nicht geklärt. Es wird jedoch eine komplexe multifaktorielle Genese postuliert. Es ist nicht auszuschließen, dass exogene Pathogene, die nach einer Infektion unzureichend eliminiert wurden, an der Aktivierung des Immunsystems beteiligt sind und zum Sjögren-Syndrom führen. Die Krankheit ist gekennzeichnet durch eine fortschreitende Schädigung exokriner Drüsen, insbesondere der Tränen- und Speicheldrüsen. Dadurch kommt es zur Trias-Xerostomie, Xerophthalmie und rheumatoide Polyarthritis. Die Mundschleimhaut ist trocken und klebrig. Insbesondere manifestiert sich das Sjögren-Syndrom auf der Zungenoberfläche. Sie zeigt oft eine ausgeprägte Atrophie der Papillen und wird später glatt und lobuliert.
Sjögren-Syndrom. Vom primären Sjögren-Syndrom ist die sekundäre Form der Erkrankung zu unterscheiden, die begleitend zu verschiedenen anderen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen auftritt. Insbesondere bei der primären Form kann es zu schweren entzündlichen Verläufen mit systemischer Manifestation oder einem Malignom kommen.
Bei Verdacht auf ein Sjögren-Syndrom sollte der Patient zur weiteren Abklärung an ein interdisziplinäres Zentrum überwiesen werden. Ist die Diagnose Sjögren-Syndrom gesichert, so ist es Aufgabe des Zahnarztes, durch prophylaktische Maßnahmen die unvermeidbaren Folgen der Mundtrockenheit wie Karies und Brennen zu mildern.
Merke: Patienten mit primärem Sjögren-Syndrom weisen ein signifikant erhöhtes Risiko für die Entstehung von Non-Hodgkin-Lymphomen auf. Lupus erythematodes.
Der Lupus erythematodes ist eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung mit einem breiten Spektrum von kutanen bis zu generalisierten lebensbedrohlichen systemischen Formen. Für die Manifestation der Erkrankung ist das Zusammentreffen von genetischer Disposition und exogenen Faktoren wie zum Beispiel ultraviolette Strahlung entscheidend. In der Literatur finden sich unterschiedliche Angaben zu oralen Erscheinungsformen. Die Häufigkeit schwankt zwischen 4 und 25%. Eine alleinige intraorale Manifestation ist selten. Es können die Innenwangen, der Gaumen und seltener die Zunge betroffen sein. Die Veränderungen der Mundschleimhaut bestehen aus dunkelroten, ödematösen Herden. Später sind hyperkeratotische Areale in Form von feinen Streifen erkennbar. An der Randzone der Läsionen sind Teleangiektasien, oft mit punkt- bis strichförmigen Blutungen zu erkennen. Im atrophischen Zentrum können schmerzhafte, ulzeröse Läsionen entstehen. Die Unterscheidung von einer Leukoplakie oder einem OLP kann schwierig sein. Bei der diskoiden Form des kutanen Lupus, kurz DLE, sind zu 80% das Gesicht und die Kopfhaut betroffen. Zusätzlich können der obere Stamm und die Streckseiten der Arme mitbeteiligt sein. Von der Autoimmunerkrankung sind überwiegend junge Erwachsene und bevorzugt Frauen betroffen. Die Hautveränderungen bestehen aus umschriebenen, erythematösen, scheibenförmigen Plaques mit festhaftenden Schuppen. Die Herde an der Haut des Mittelgesichts zeigen in typischen Fällen eine schmetterlingsförmige Ausbreitung. In behaarten Bereichen kann es zu einer vernarbenden Alopezie kommen. Bei jahrelangem Krankheitsverlauf können insbesondere an der Nasenspitze und an den Ohren Mutilationen entstehen. Die Histologie bestätigt die klinische Diagnose. Weiter sind labordiagnostische Untersuchungen notwendig, um eine systemische Organbeteiligung auszuschließen. Die Behandlung der Erkrankung gehört zum Aufgabengebiet der Dermatologie.
Die Bezeichnung Lupus. Ärzte früherer Generationen verglichen die Narben, die nach dem Abheilen der Hautschäden verbleiben, mit Wolfsbissen. Als prominentes Beispiel ist der Sänger Seal zu nennen. Makroglossie.
Verschiedene Erkrankungen können zu einer Vergrößerung der Zunge führen. Der Zahnarzt trägt somit eine Mitverantwortung, allgemeinmedizinische Erkrankungen zu erkennen und weitere Abklärungen zu veranlassen.
Amyloidose.
Amyloidosen sind seltene Proteinfaltungskrankheiten, bei denen sich Proteine infolge Konformationsänderungen als unlösliche Aggregate ablagern. Die Proteinablagerungen können lokalisiert oder systemisch sein und zu lebensbedrohlichem Organversagen führen. Für den Zahnarzt spielt vor allem die sogenannte Leichtketten-Amyloidose eine Rolle. Der Vorläufer des missgefalteten Proteins ist hier die leichte Kette des Immunglobulins, das bei einer klonalen B-Zellerkrankung wie monoklonaler Gammopathie oder multiple Myelom produziert werden kann. Typisches Zeichen für eine Leichtketten-Amyloidose sind die Makroglossie mit verhärteter oder gefurchter Oberfläche und periorbitale Blutungen, sogenannten Waschbäraugen. Der Zahnarzt muss bei entsprechendem Zungenbefund an die Möglichkeit einer Leichtketten-Amyloidose denken und weitere diagnostische Abklärungen veranlassen.
Merke: Eine deutlich vergrößerte Zunge, die zusätzlich verhärtet oder gefurcht ist, gilt als pathognomonisch für die Leichtketten-Amyloidose. Akromegalie.
Die Akromegalie ist eine seltene Erkrankung, die durch chronisch erhöhte Konzentrationen des Wachstumshormons GH und dem deshalb erhöhten IGF-1-Spiegel verursacht wird. In 99% der Fälle liegt ein GH-produzierender Hypophysentumor zugrunde. Es kommt zu einer Vergrößerung der Hände und Füße sowie zu einer Veränderung der Gesichtszüge, sodass unter Umständen die Prothesen nicht mehr passen. Die chronisch erhöhte GH-Konzentration führt unter anderem auch zu einer Makroglossie.
Merke: Bei der Akromegalie ist die Zunge vergrößert und oft in der Art einer Lingua plicata gelappt. Tumoren der Zunge.
Auch benigne und maligne Tumoren können zu einer Zungenvergrößerung führen. Es kommen Hämangiome, Lymphangiome oder selten auch Lymphome in Frage. In allen Fällen ist eine deutliche lokalisierte Schwellung oder eine charakteristische Oberflächenveränderung zu sehen.
Melkerson-Rosenthal-Syndrom.
Bei Melkerson-Rosenthal-Syndrom, kurz MRS, handelt es sich um eine seltene granulomatöse Entzündung. Es wird vermutet, dass das Syndrom durch eine neurovaskuläre Dysfunktion hervorgerufen wird, infolge derer es zu einer Hyperpermeabilität der Gefäße kommt. Zur klassischen Symptomtrias der Erkrankung gehören rezidivierende, meist monolaterale Schwellungen im Gesichtsbereich, eine periphere Facialisparese sowie eine Lingua plicata. Das Vollbild der Erkrankung zeigt sich jedoch nur in 8-25% der Fälle. Monosymptomatische Verlaufsformen werden deshalb oft verkannt. So sind neben der oben genannten Symptomtrias Sensibilitätsstörungen im Gesichtsbereich und Gingiva oder Zungenschwellungen von diagnostischer Wichtigkeit. Für den Zahnarzt von Bedeutung ist die Glossitis granulomatosa, die das Spektrum des MRS erweitert. Die zunächst rezidivierende, dann persistierende Entzündung führt zu einer ausgeprägten Makroglossie. Es sind Fälle bekannt, bei denen Patienten als erstes Symptom eine derbe Verdickung der Zunge bemerkten. An den Zungenrändern sind aufgrund der Größenzunahme oft Zahnimpressionen zu erkennen. Am Zungenrücken können plumpe, höckerige Auftreibungen verschiedener Größe bestehen. Der Sulcus medianus im wulstig aufgeworfenen Zungenrücken kann klaffend verbreitert sein.